Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Heiß und kalt, das sind Worte, die liest und hört man immer wieder über beide, über Bibiana Beglau und Martin Kuschel und dass sie das Extreme lieben. Sie hat in vielen seiner Inszenierungen gespielt und das auch schon bevor er sie 2011 ans Münchner Residenztheater geholt hat. Dessen Intendant er noch ist, im kommenden Jahr geht es dann an die Wiener Burg. Bibiana Beglau, Martin Kuschel, wir treffen uns heute im Münchner Residenztheater, deswegen ist die Akustik auch ein bisschen anders, als wenn wir jetzt im Studio sitzen würden, aber der Terminplan ist eng und ab morgen sind Sie dann ja auch schon in Hamburg mit der, ja, ich glaube, wirklich Wahnsinnsaufführung Die bitteren Tränen der Petra von Kant zu sehen beim Hamburger Theaterfestival. Schön, dass wir heute hier zusammen sein können und ich sage einfach mal Hallo und guten Tag.
Ja, hallo.
Ja, guten Tag, Hamburg.
Ich habe mich so gefragt, haben Sie sich eigentlich auch in Hamburg kennengelernt? Wenn man so ein Stück macht wie das, was wir jetzt sehen werden in Hamburg, dann ist ja die Voraussetzung, dass man sich, würde ich mal vermuten, schon relativ gut kennt. Wann hat es angefangen mit Ihnen beiden?
Also ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich weiß, dass es eher was mit Party zu tun hatte, als denn mit dem jetzt gängigen Kunst und Gemüse, was wir so machen. Und ich weiß, dass Martin mich irgendwann eingeladen hat zu einer Oper, die er inszeniert hat, Fidelio in Stuttgart. Und das war dann tatsächlich so etwas, wie, wo ich dachte, okay, das war mir unbekannt, dass es solche Art der Dinge auf Bühnen gibt. Und die Beziehung hat sich eigentlich nie verloren, die war immer da, als wäre sie schon immer da gewesen. Gibt ja solche Sachen.
Können Sie das ganz kurz beschreiben, was Sie da so fasziniert hat?
Nee, es gibt da nichts zu beschreiben. Es gibt Menschen, auf die man unweigerlich trifft oder die vorgesehen sind in der eigenen Biografie. Dazu zählt bei mir auf jeden Fall Martin sehr stark.
Würden Sie das ähnlich beschreiben, Herr Kuschel?
Das hat mir sehr gefallen, was die Bibiana gesagt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns tatsächlich, das muss Ende der 90er Jahre gewesen sein, in Hamburg kennengelernt haben. Ich bin damals von Stuttgart nach Hamburg gezogen und bin dort ja auch 14 Jahre insgesamt geblieben. Also ich liebe Hamburg und ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir jetzt dieses Stück hier zeigen dürfen in Hamburg. Und Bibiana erinnere ich mich an viele lange Nächte am Pferdemarkt, im Pudelsclub und irgendwo da in der Meile dazwischen. So. Mehr Party als Kunst, aber immer eine sehr, sehr intensive Begegnung.
Sie haben sich Musik gewünscht. Wir wollen anfangen mit einem Wunsch von Ihnen, Bibiana Beglau. Jupiter, möchten Sie dazu was sagen, warum Sie sich das gewünscht haben?
Ach, nö. Das habe ich mir gewünscht, finde ich irgendwie von Herrn Clementine irgendwie ein klasse Song. Als der Blutmond war, habe ich gedacht, jetzt höre ich ganz laut auf den Dächern über Berlin Jupiter. Auch wenn es der Mond war, hat den Mond vielleicht nochmal zusätzlich zu seinem Event da aufgewertet. Nee, hat keine besondere Bedeutung, ist ein schickes Lied.
When it's an alien with extra ability.
NDR Kulturklassik à la carte mit Musik von einem anderen Stern, Jupiter. Zumindest das Ende klingt so ein bisschen so, auch wenn Sie, Bibiana Beglau, gerade vom Blutmond gesprochen haben, zu dem Sie diesen Titel gehört haben. Wie wichtig ist das Fremde, das Außerirdische eigentlich, wenn man am Theater arbeitet? Gerade auch mit so einem Stoff, Die bitteren Tränen der Petra von Kant, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, Mensch, wie komme ich da überhaupt ran?
Mich erstaunt die Frage, weil das, was in Petra von Kant verhandelt wird, sind ja die übelsten Züge oder alle Schmerzpunkte, was die persönliche Liebe zu einem Menschen betrifft, also all das Negative, was dieses so positiv aufgeladene Wort Liebe mit sich bringt, also die Verzweiflung, die Enttäuschung, der Hass, die Einsamkeit, die Verwirrung, also die negative Seite der Liebe. Liebe ist ja sozusagen von uns als Gesellschaft ein positiv konnotiertes Wort. Wenn man es aber als Gesamtwort nimmt, hat die Liebe die Fratze natürlich genauso wie das lächelnde Gesicht. Und in Petra von Kant zeigt sich der Schmerz und die düstere Seite der Liebe.
Trotzdem ist es ja vielleicht so, dass manche da Grenzen ziehen für sich, auch so etwas zuzulassen, solche Gefühle. Ist das etwas, worüber Sie manchmal nachdenken, ob man vielleicht auch beim Spiel Dinge noch anders zulassen kann, als wenn sie wirklich wären?
Bühne oder die darstellende Kunst ist ja ein Brennglas, so würde ich es vielleicht beschreiben, was natürlich auch mit Überhöhungen arbeitet. Also es folgt nicht einem Narrativ des Lebens, sondern schmilzt sozusagen die 80 Jahre Lebensdauer in einer Thematik dann auf einen Schmelzpunkt, ja, brennt es das ein, oder da kann man dann besonders genau hinschauen.
Martin Kuschel, damals, als Sie entschieden haben, ich mache jetzt die bitteren Tränen der Petra von Kant, also es ist ja ein Stück von Rainer Werner Fassbinder, es gibt auch einen berühmten, fantastisch besetzten Film, ich glaube aus dem Jahr 1972, Sie haben es dann aufgeführt 2011. Was war der Ansatzpunkt, dass Sie auch wussten, ich habe eine Bibiana Beglau, die das wahrscheinlich fantastisch spielen kann?
Nein, das war gar nicht so. Also den Film vor allem habe ich überhaupt noch nie gesehen. Der Plan war, glaube ich, Veronika Voss hier aufzuführen. Das ist definitiv ein Film. Dann habe ich gedacht, nein, ich bin eigentlich nicht ein Regisseur, der sehr gerne jetzt Filme adaptiert oder Romane adaptiert. Das ist nicht meins. Ich will Theaterstücke machen. Und dann habe ich in dem Oeuvre von Fassbinder gesucht und er hat ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Theaterstücke geschrieben. Und die bitteren Tränen der Petra von Kant ist ursprünglich ein Theaterstück gewesen. Das habe ich gelesen und das hat mich irgendwie sofort fasziniert und ich habe mich da wiedererkannt, oder ich habe auch so einen Instinkt für etwas, was auf jeden Fall auf einer Bühne funktionieren wird. Das war aber auch schon alles. Wir haben dann mit der Bühnenbildnerin Annette Murschitz darüber gesprochen. Sie hat mir einen Vorschlag gemacht. Der Vorschlag beinhaltete eine Matratze und ein paar Scherben von einer Glasflasche. Das waren sozusagen die zwei Elemente, die sie in dem Bühnenbildentwurf hatte. Und sie haben gesagt, pass auf, Annette, das müssen wir größer machen. Das heißt, mach aus der Flasche ungefähr 2000 Flaschen, nämlich in etwa die Summe, die ich mir vorgestellt habe, dass Petra von Kant an Prosecco trinkt im Laufe von 2-3 Jahren. Und Bibiana musste dabei sein und noch ein paar andere sehr gute Schauspielerinnen unseres Ensembles hier. Mehr wusste ich nicht. Wir haben uns getroffen, wir haben an dem Text gearbeitet und das ist tatsächlich so, wie es jetzt dasteht, in 3 Wochen, du erinnerst dich, passiert. Und ich glaube, dass eigentlich dieses zufällige Aufeinandertreffen mit einem tollen Stoff und einem Material, auch jetzt was das Bühnenbild betrifft und was die Körper der Schauspielerinnen betrifft und auch den Mut betrifft, mit dem so jemand wie Bibiana tatsächlich über alle Grenzen hinweg geht und die anderen mitzieht. Dieses Konglomerat hat in 3 Wochen diese Aufführung hervorgebracht und wir spielen sie jetzt, glaube ich, 130, 140 Mal seit 8 Jahren.
Sie haben ja eben schon gesagt, es ist die Fratze, es ist eine Geschichte über Liebe, eine Geschichte über enttäuschte Liebe, über Hass, Wut, Verzweiflung. Und das spielt in diesem Bühnenbild, wo 2000 Flaschen Prosecco stehen und dazwischen müssen Sie sich bewegen. Die Zuschauer sitzen, glaube ich, ganz eng drumherum. Wie kann man sich da drin behaupten? Ist das tatsächlich sowas wie so eine Art Scherbentanz?
Nö, das ist so romantisch, ein Scherbentanz. Das ist die ultimative Abhängigkeit, um die es geht, ob es nun 2000 leer getrunkene Prosecco-Flaschen sind, ob es, was Andrea Wenzel spielt, die Figur Karin. Da geht es ja nicht darum, dass Liebe erwidert wird, sondern sie verlangt wird, also dass man lieben darf bzw. muss und das eben einfordert. Ich glaube, es geht irgendwie um Abhängigkeit und das ist eben in dem Bühnenbild die Abhängigkeit, wenn man Gefühle hochtreibt, also Gefühle in ihrer Extremität sind kurzweilig und sie sind scharf und sie können tödlich sein und selbstzerstörerisch. Und das ist auch das, wovon man abhängig wird, weil sie, je mehr man sie befeuert, umso extremer werden sie. Und das tut diese Petra von Kant. Kein Maß der Dinge finden, hat viel mit unserer Zeit zu tun.
Wie wird dann so eine Inszenierung? Lassen Sie die Schauspieler erstmal einfach machen und gucken?
Nein, das ist von Anfang an ein Austausch, ein gemeinsames Entwickeln. Ich bin an und für sich ein konzeptioneller Regisseur, das heißt, ich habe schon eine relativ genaue Vorstellung. Das erzähle ich den Spielern dann bei der ersten Probe und sage, das ist irgendwie mein Ziel und da will ich hinkommen. Und wir überprüfen dann dauernd, ob wir diese Richtung, diesen Vorsatz einhalten können und wo wir abweichen, warum wir abweichen. Und so ist das eigentlich ein permanenter Austausch. Natürlich schaue ich dann zu, wenn ich den Spielern irgendeine Art von Information oder Futter oder ich sage mal am liebsten eine schon von Haus aus relativ extreme Situation gegeben habe, mit der sie zurechtkommen müssen. Dann brauche ich als Regisseur tatsächlich ein Feedback, eine Reaktion, ein Spiel, auf das ich dann wieder reagieren kann. Und so in etwa, würde ich sagen, läuft eine Arbeit zwischen uns ab.
Steigert sich das dann auch immer weiter oder gibt es dann auch Momente, wo Sie sagen, halt, stopp?
Eigentlich könnte ich es mir nicht vorstellen, dass ich sage, halt, stopp. Aber man erreicht tatsächlich, und das ist auch jetzt bei dieser Aufführung so gewesen, einen Bereich, wo es tatsächlich also körperlich gefährlich wird. Man hat viele Flaschen auf der Bühne, die auch dann wild durcheinander fallen und fliegen, die dann Scherben produzieren, und man musste einfach aufpassen, dass die Menschen auf der Bühne in der Arbeit sich nicht verletzen.
Merken Sie das überhaupt noch oder würden Sie es überhaupt merken in diesem Zustand des Spiels, wenn Sie sich tatsächlich so schneiden?
Na klar merkt man das, aber es gibt bestimmte Schnitte. Wir hatten Phaedra jetzt bis vor kurzer Zeit noch laufen und da war man mit dem nackten Körper auf dem Eis, und wenn man sich da schneidet, Eis ist auch sehr scharfkantig, aber es verheilt gleich, weil das Eis ist anscheinend sofort zukühltig. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber funktioniert ganz gut. Aber wir wissen natürlich auch tatsächlich, einfach mit der Situation umzugehen. Und wir wissen ja auch, dass wir uns nicht wahllos verbrauchen dürfen, weil damit ist Kim genützt. Also das bringt dem Zuschauer nichts, das bringt uns nichts. Wir haben eine Sorgsamkeit uns und unseren Körpern gegenüber. Diese Dinger müssen einsatzbereit sein, sonst ist die schönste Kunst. Also mit einem stumpfen Pinsel wird kein Bild besser, ja.
Aber man muss dazu schon sagen, dass du jemand bist, der da wirklich sehr, sehr rigoros mit seinem Körper umgeht, obwohl Bibiana immer auch vorher sorgsam sich aufwärmt und knetet und dehnt und so weiter. Aber im Moment des Entwickelns und des Merkens, hier kommt eine Grenze, hier kommt eine gefährliche Schwelle, hier kommt irgendetwas, was ich nicht kennen werde, geht sie auf jeden Fall rein. Und das machen wir letztendlich zusammen, weil ich das ja auch will, ja.
Ich glaube, ich muss jetzt trotzdem mal eine Musik zwischenschieben. Gut. Jetzt sind Sie dran, Herr Kuge, Schubert. Ich würde sagen, wir hören es erst mal.
Ja, das müssen wir einfach nur hören, da gibt es nichts zu sagen. Das ist großartig.
Das war der zweite Satz aus dem Trio Nummer 2 von Franz Schubert. So leicht kommen Sie mir natürlich trotzdem nicht davon, Martin Kuge. Sie haben gerade gesagt, das ist Musik, die muss man einfach nur hören. Was verbinden Sie denn damit? Auch eine bestimmte Situation oder gibt es bestimmte Momente, in denen Sie die auch brauchen vielleicht?
Ja gut, ich bin ja auch Musiktheaterregisseur und durch diese Arbeit habe ich im Laufe der letzten 20 Jahre schon eine sehr, sehr große und starke Liebe zur klassischen Musik entdeckt, wobei ich das jetzt eben gar nicht mehr klassifizieren würde, sondern Musik ist etwas, womit ich umgehe, ob eben, und deswegen war mir auch wichtig, mal sowas hier reinzubringen. Das Schubert-Trio hier ist mir im Sommer jetzt sehr stark im Kopf herumgewirbelt, weil ich mich mit Michael Hanekes Film Amour beschäftigt habe. Da geht es ja auch sehr viel um Musik und ich habe aber nicht die Musik hören wollen, die Haneke vorschlägt, die auch ganz toll ist da drin, sondern ich habe meine hören wollen dazu und das war genau diese Musik und deswegen habe ich sie mir für diese Sendung jetzt gewünscht.
Heißt das, Sie möchten das inszenieren?
Ja, ich arbeite daran, ob das vielleicht eine Möglichkeit gäbe, das für die Bühne zu adaptieren, aber das ist wirklich noch ein nicht spruchreifer Plan. Ich weiß auch nicht, ob es geht, weil beide Schauspieler in diesem Film so unfassbar großartig sind, dass man das vielleicht auch einfach in Ruhe lassen muss.
Wie geht Ihnen das eigentlich bei den bitteren Tränen der Petra von Kant, Bibiana Beglau? Sagt man dann auch gezielt, nee, ich möchte diesen Fassbinder-Film jetzt nicht sehen? Oder sucht man manchmal auch nach Vorbildern, wenn man spielt?
Also, das sind eigentlich zwei Fragen in einer. Also, es geht nicht darum, dass ich sage, oh, ich will den Film nachspielen oder so, aber dass man bestimmte Sachen adaptiert und sagt, da hat mal eine Schauspielerin, wir haben Virginia Woolf zusammen gemacht, es kann keiner besser als Elizabeth Taylor mit einem Whiskyglas in der Tür stehen und über die Liebe zu ihrem Mann reden, zum gerade möglichen Liebhaber, der aber eigentlich killefit ist. Das kann keiner besser. Also kann ich nur eine Art Zeichen setzen. Aber ich adaptiere sozusagen, damit der Zuschauer, oder versuche dem Zuschauer so klar zu zeigen, sie erinnern sich an Elizabeth Taylor. Ich will es nicht besser machen, ich versuche es aber auch nicht schlechter zu machen. Aber ich zeige, so ungefähr hat die das gemacht. So, also erinnern wir uns auch an diesen tollen Moment, an dem Film, so, also eher so zeichenhaft, dann kurz mal eine Setzung zu machen.
Mögen Sie das eigentlich, wenn das Publikum so nah dran ist, wie jetzt bei der Petra von Kant?
Na, Publikum ist ja immer nah dran. Also die Gefahr, dass die auf die Bühne kommen oder dass wir runterkommen, deshalb ist es ja kein Film, sondern ist ja live. Das heißt immer, der Weg da hoch oder da runter ist nicht, also der ist relativ schnell zu überbrücken. Also es ist keine sichere Sache.
Wie wichtig ist das Niederreißen der in Anführungszeichen vierten Wand, über die man ja schon wahnsinnig viel gesprochen hat? Wie nah wollen Sie dran sein, wenn Sie inszenieren?
Ich glaube, das hat gar nichts mit der vierten Wand zu tun. Ich persönlich bin ein Regisseur, der liebt die vierte Wand. Ich bin ein Guckkastenregisseur. Ich mag es, wenn da ein Zuschauerraum steht und da kommen Leute aus ihrem Alltagsleben hinein und setzen sich da rein und dann geht das Licht aus und dann muss irgendwas passieren, was sie eben in eine andere Wirklichkeit oder in einen anderen Zustand versetzt. Und ich versuche sehr oft in meinen Inszenierungen durch eine Art Prolog oder durch einen Schock oder durch irgendeine manipulative Geschichte diese Wirklichkeit, aus der sie gerade herauskommen oder in unseren Raum hineinkommen, wegzulasern oder wegzubeamen oder zu löschen. Einfach zu sagen, jetzt passiert was. Ich glaube, dass die vierte Wand nicht der Punkt ist, sondern ich glaube, dass es einfach ein intensiver Live-Austausch ist, der stattfindet zwischen dem Zuschauer und den Schauspielern und Schauspielerinnen, die auf der Bühne halt spielen. Und da passiert etwas, das ist im Augenblick, das ist jetzt, das ist nicht wiederholbar. Und deswegen ist das Theater, die Theaterkunst, die Kunst, die mich extrem fasziniert. Ich bin ein Mensch des Jetzt. Ich bin auch privat als Mensch niemand, der weit nach vorne schaut oder schon gar nicht zurückschaut. Ich bin immer jemand, also wenn es eine Philosophie des Jetzt gibt, dann bin ich ihr Philosoph.
Sind Sie genauso, Bibiana Beglau, eine Philosophin des Jetzt?
Dazu kann ich nichts sagen. Da denke ich nicht drüber nach. Ich habe nur mal gelesen, dass man seine Vergangenheit kennen sollte, um eine Zukunft zu beschreiben. Ja, vielleicht denke ich darüber nach. Aber ich könnte nicht sagen, wer ich bin, weiß ich nicht.
Gerade weil Sie sich ja auf der Bühne so extrem auch veräußern, ist das nicht ein ganz extrem auch im Jetzt-Sein? Mehr kann man sich ja fast gar nicht in einen Augenblick hineingeben, oder?
Ich weiß nur, dass es in der Gesellschaft etwas gibt, was ich nicht so wahnsinnig schätze. Und zwar an diesen Geiz in der Sicherheit festzuhalten, sondern das Teilen, das Verschenken, das Verschwenden erscheint mir wertvoller als, im Moment sieht man es ja ganz stark, je reicher die Gesellschaft wird im Herzen Europas, umso mehr halten die Leute fest. Und was sie auf gar keinen Fall wollen, ist teilen. Und man sieht, wohin das führt. Das kann man gut finden, das kann man nicht so gut finden. Ich finde das nicht so gut. und stehe weil, also ich finde das deshalb nicht so gut, weil was soll das sein in 80 Jahren, ja? Also, dass uns die Würmchen nachher aufnagen oder wir nachher dem verrotteten Sargnagel ziemlich ähnlich sehen, das steht ja für uns alle nicht außer Frage. Also, warum dann nicht ordentlich die Kräfte auch verbrauchen, wie in der Natur auch, ne? Da poppt's im Frühling auf und im Herbst ist halt zu Ende.
Würden Sie sagen, Sie verbrauchen sich in dem Moment?
Na klar, es ist ein Verbrauchen, ja sicher. Also ich kriege auch natürlich für dieses Verbrauchen Geld, ja. Also, dass ich dann auch wiederum verbrauche. Also es ist ein zutiefst kapitalistischer Vorgang, der ja auch sehr schnell stattfindet. Aber er hat auf jeden Fall, was er hat, ist Werf. Und er ist was Gebendes. Also er ist nicht einsammeln wie Kapitalismus und in die Zukunft investierend, sondern es ist im Hier und Jetzt auf jeden Fall das Fatal des Kapitalismus, der sich quasi selber in dem Moment, in dem er stattfindet, auch auffrisst.
Take the ribbons from your hair.
In der Kulturklassik à la carte mit der Schauspielerin Bibiana Beglau und dem Regisseur Martin Kuschey, der auch Intendant ist des Münchner Residenztheaters und dann im kommenden Jahr das Wiener Burgtheater übernehmen wird. Bibiana Beglau, Sie haben sich diese Musik gewünscht, die wir gerade gehört haben. Help Me Make It Through the Night. Warum?
Das hat übrigens auch was hier mit meinem Gegenüber zu tun. Das ist von Scott Matthew, ein Duett. Und wir haben zusammen Faust gemacht, ich Mephisto. Und als Martin mich damals fragte, könntest du dir das vorstellen, den Mephisto zu machen, habe ich gesagt, ja, aus dem und dem Grund. Und dann nannte ich Gründe. Das eine hatte was mit einem Fresko in Italien zu tun und das andere war wie ein Traum. Da saß ein Knabe, der hatte einen Pferdeschweif zwischen seinen Beinen und ein Mädchen flocht also quasi in den Schritt diesen Pferdeschwanz. Und dazu gab es in diesem Traum von mir dieses Lied. Und das singen die quasi im Duett. Also so war es in meinem Traum.
Aber es kommt nachher in der Inszenierung, glaube ich, nicht vor, Martin Kuschel. Oder haben Sie das gehört und dann kurz überlegt?
Das hat Bibiana mir einfach untergejubelt als eine Idee und jetzt ist es natürlich drin.
Ist es schwer, ihn zu überreden?
Übrigens, Martin, das Lied ist nicht drin, aber es ist sehr schön, dass du es im Kopf hast.
Aber der Pferdeschwanz.
Ach so, der Pferdeschweif ist drin. Ja, ja, genau, der Pferdeschweif ist drin. Nein, aber es gibt, gute Regisseure haben ein bestechliches Herz. Punkt. Da sage ich lieber nicht, wie ich es mache.
Gute Schauspielerinnen auch oder kämpfen Sie da auf verlorenem Posten?
Bestechen, Schauspielerinnen, Schauspieler bestechen, glaube ich, kann man nur wirklich mit einer sehr, sehr guten Idee. Oder im Grunde, glaube ich, gerade was Bibiana und mich betrifft, unter anderem auch in der Übereinkunft, dass wir beide ganz oft Schiss haben, was aber keiner merkt oder merken soll und dass wir deswegen von Haus aus sofort die unmöglichste, gefährlichste oder gefürchtetste Situation heraussuchen, um uns da reinzustürzen und dann eventuell auch im Umkehrschluss in der Arbeit auch den Zuschauer damit konfrontieren.
Geht es dann am Ende trotzdem sowas wie eine Katharsis, auch für den Regisseur?
Naja, mit der Furcht hat das wahrscheinlich jetzt in dem Sinn nichts zu tun. Also für mich gibt es keine Katharsis. Ich weiß ja, was ich will und ich kann höchstens im besten Sinn jetzt mit so einem aristotelischen Begriff, würde ich nicht abgeneigt sein zu sagen, das interessiert mich schon. Mit einem Schock eine Art von Erkenntnishaftigkeit oder Bewegung, Veränderung hervorzubringen. Doch, nicht bei mir.
Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen in die Biografie gucken, weil Anfänge, finde ich, immer ganz viel erklären. Ist das so eine Geschichte gewesen, die bei Ihnen auch schon am Anfang von Theatermachen stand, warum Sie das wollten?
Es gibt dazu ganz viele Theorien und auch bunte Geschichten, warum ich zum Theater gekommen bin. Da könnte ich Ihnen jetzt davon erzählen, dass ich in der Schule immer bei den Josef und Maria Weihnachtsspielen irgendwelche Hirten spielen musste und meine Mutter hat Regie geführt. Ich kann aber auch sagen, dass ich mit 16 irgendwie meiner eigenen Pubertät begegnet bin und angefangen habe, Theaterstücke zu schreiben, die genau das thematisiert haben und so weiter und so fort. Ich weiß es gar nicht. Ich bin auch zufällig auf die Regieklasse in der Universität geraten, nur deswegen, weil ein Kommilitone in meiner WG Regie studiert hat, und ich fand, die haben echt irgendwie interessante Partys, und da geht es sehr locker zu und es gibt genügend zu trinken und auch gewisse Joints zu rauchen und so, fand ich interessant und wäre auch eine Möglichkeit. Also, I don't know, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich nichts besser kann, und ich bin seit 30 Jahren Regisseur und ich habe keinen Plan B gehabt jemals. Ich habe gewusst, das ist mein Beruf, das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich kann und das, wo ich gut bin.
Bibiana Beklau sah so aus, als hätte sie jetzt gerade eine Menge erfahren. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichten im Ansatz schon kannten. Sie hatten ja ursprünglich mal einen Plan B. Sie wollten Bildhauerin werden, haben dann bloß Ihre Mappe nicht fertig gekriegt. Sie haben, glaube ich, auch in mehreren Interviews schon gesagt, dass Sie es bis heute bedauern, dass Sie das nicht geschafft haben. Sie haben dann aber gedacht, Texte kann jeder lernen, und sind Schauspielerin geworden. Das reicht aber ja noch nicht. Was ist da passiert mit Ihnen, als Sie dann angefangen haben, sich ernsthaft für diesen Beruf zu interessieren? Da müssen Sie ja irgendwie gemerkt haben, ja, hey, das passt.
Also das war nicht der Plan B. Der Plan B ist, Schauspieler geworden zu sein. Der Plan A war, in die bildende Kunst zu gehen. Das nährt mich auch immer noch. Und naja, gut, ja, Finho ist so ganz Brecht, ne? Macht ja einen Plan, sei nur ein großes Licht. Macht ja noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Also ich bin bei Plan B, der im Gegensatz zu Brecht besser funktioniert, ja, als dort in dem Lied. Nun mache ich das, was ich eben anscheinend besser kann als Plan A, der ja nicht stattgefunden hat. Und warum Plan B? War auch, na klar, meine Eltern wollten mich von dann zu Hause weghaben. Mir war eins klar, ich muss studieren, weil mir das keiner zugetraut hat. Und da gibt es genau die Kunst oder auch das Vorsprechen an Schauspielschulen. Auf jeden Fall war es damals noch so. Und dann konnte man, wenn man diese begabten Prüfungen bestanden hatte oder sich da durchgelogen hatte, in meinem Fall wahrscheinlich eher so rum, und wenn man das gewonnen hatte, dann stand dem Unsinn eigentlich keine Tür mehr zu. Und so kam eigentlich auch so ein bisschen so. Für die Partys mit Alkohol und Joints war ich zu scheu. Und mir war das auch alles sehr fremd, im Studium in Hamburg übrigens auch. Und ja, ja, dann ist es halt das geworden.
Martin Kusche, das ist schon wieder Ihre Musik gewesen. Barley.
Liz Wright, ja, ist mir. Ich fahre sehr viel Auto, höre im Auto Musik, im Radio, und dann gibt es diese tolle App, die heißt Shazam, und dann drücke ich da immer drauf, und dann so nach 2 Monaten höre ich mir alle diese Shazams nochmal an und bin dann nochmal bei Liz Wright hängen geblieben und habe mir die ganze Platte angehört und mich ein bisschen informiert, und dann dachte ich, wow, das ist aber toll, das ist eine Gospelsängerin und die kann aus diesem Gospel so wahnsinnig tollen Jazz machen, dass ich mir die Platte gekauft habe und ganz oft verschenkt habe, und jetzt habe ich es versucht, auch den Hörern zu schenken.
Womit wir wieder beim Schenken wären. Welche Rolle spielt Musik eigentlich für Sie als Schauspielerin, Bibiana Beklau? Weil ich mir vorstelle, gerade nach so einem Abend, wo man sich verausgabt hat, braucht man es denn vielleicht auch manchmal, um ein bisschen runterzukommen, oder möchte man dann nur noch Ruhe haben?
Also dieses Rauf und Runter verstehe ich ja nicht. Also man macht Dinge und dann so, natürlich, wenn jetzt der Körper angestrengt ist, ist es wie bei jedem anderen Renntier auch oder Renntierchen, dann läuft es noch ein bisschen aus, ein bisschen im Kreis, gekühlt ab, und dann kann es dann auch schlafen gehen. Nee, Musik ist tatsächlich zum Beispiel, wir hatten vorhin, oder Martin hat es erwähnt, Annette mit dem Bühnenbild, und ich gehe sehr gerne auf die Bühnenbildproben, also gerade bei Martin. Und dann sitze ich da in meinem Buch und höre aus meinem Telefon Musik. Also ich höre gar nicht hin, ich glotze dann auf die Bühne und gucke da, was die so machen. Und höre bestimmte Musiken und gleiche die sozusagen ab mit dem, was da passiert. Irgendwas passiert, das kann ich aber nicht beschreiben. Dafür ist Musik. Ich höre viel und gerne Musik. Und es ist interessant, wenn wir uns über Musik unterhalten. Das macht immer Spaß. Ist uns nah, ne? So Musik.
Ja, aber dabei muss man schon sagen, dass du einen ungefähr 25-fach größeren Fundus an Musik mit dir herumschleppst. Ich mache das eher, wie gesagt, ausgewählt. Aber wir finden uns dann immer, weil ich lerne von dir immer was.
Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Ihnen beiden? Ich meine, ich habe ja schon gesagt, Sie gehen nächstes Jahr an die Burg. Ist das schon offiziell, wen Sie mitnehmen?
Naja, das ist ja wohl klar, dass Bibiana dabei ist. Aber ich möchte nur noch mal sagen, ich mag den Begriff Burg überhaupt nicht. Also das ist das Burgtheater in Wien. Und es wird ein europäisches Theater sein. Ich werde auch total sauer, wenn jemand Burgherr zu mir sagt, was in Wien sehr oft passiert. Sie haben es noch nicht gesagt, Gott sei Dank. Nein. Aber in Wien ist das normal. Da ist man der Burgherr und das finde ich total schrecklich.
Also wenn das eine Monarchie ist, dann komme ich nicht. Das kann ich nicht. Es sei denn, ich kann diese Sisi-Kleider tragen.
Das Burgtheater hat jetzt einige Krisen hinter sich, über die ja auch hinlänglich berichtet worden ist. Gehen Sie gerne jetzt nach Wien?
Ich gehe tatsächlich mit Martin tatsächlich mit. Also man findet im Leben, wie gesagt, künstlerische Freunde oder Menschen, denen man sich verbunden fühlt. Und ich habe das Glück, mehrere davon getroffen zu haben. Und das darf ich jetzt gar nicht sagen, ich schmeiße mich aus der nächsten Tram da raus in Wien. Aber mich interessiert die Architektur gar nicht so. Mich interessiert das, was in der Architektur tatsächlich stattfindet. Also ich habe es da etwas schwer mit. Und na klar, der Neuanfänge ist halt wieder so eine Angsthöhle, ne?
Sie haben gerade gesagt, es ist ein europäisches Theater. Sie kommen ja in eine ziemlich veränderte politische Landschaft auch nach Österreich zurück. Jetzt mit einem Bundeskanzler Kurz und einer Koalition mit der FPÖ. Wappnet man sich da auch auf eine besondere Art und Weise jetzt als Theatermann schon im Vorfeld?
Nein, ich glaube, dass man erst einmal das letztendlich demokratisch zur Kenntnis nehmen muss, dass die Regierung dort jetzt so aussieht und dass wir ein Theater machen, das wir sowieso machen würden, egal gegen wen oder für was, das steht außer Frage. Es ist auch meine politische Integrität steht außer Frage. Ich habe von Martin Roth gelernt, von diesem einem Freund, diesem Kulturwissenschaftler, der leider kürzlich verstorben ist, dass man vor allem als öffentliche Person, die ich ja in Wien tatsächlich bin und sein werde, aber auch hier natürlich in Deutschland oder wie er das in London praktiziert hat, dass man Haltung haben muss, dass man Haltung auch äußern muss und dass man für seine Haltung einsteht. Da geht es mir tatsächlich fast mehr um mich als öffentliche Person als um das Theater, das ich mache. Ich bin nicht der Meinung, dass das Theater nur eine politische Aktion ist oder dass es ein Volksbegehren oder eine Menschenrechtsorganisation oder was weiß ich sein soll, sondern Theater ist in erster Linie Kunst, da lege ich schon großen Wert drauf. Und das hat noch viele andere Dimensionen, die nicht jetzt in irgendeiner Art von politischer Speerspitze besteht. Trotzdem, ich habe es gesagt, ist mein unmittelbarer Ansatz, gerade in einem europafeindlichen Österreich selbstverständlich, der Hinweis darauf, dass Österreich überhaupt nur deswegen Österreich ist, weil es aus sehr vielen Nationen, Völkern, Sprachen und so weiter besteht. Und ich bin auch nach wie vor, obwohl es mittlerweile ein bisschen schwerfällt, schon ein sehr glühender Verfechter dieser Idee Europa. Und ich glaube, dass das auch die einzige Chance ist, wie man das Burgtheater weiterbringen kann, aus diesem sehr traditionellen kleinen Bereich heraus. Und man sagt, okay, wir sind lauter interessierte junge Menschen, die in dieser Stadt Theater machen wollen und werden, auf das die ganze Welt schauen wird.
Felicita?
Ja, das Glück.
NDR Kultur Klassik à la carte mit der Schauspielerin Bibiana Begler und dem Regisseur Martin Kujay. Eine Sache muss ich Sie jetzt trotzdem noch fragen, unbedingt zum Wiener Burgtheater. Es hat ja eine unglaubliche Unruhe gegeben, als bekannt gegeben wurde, dass Sie die Intendanz übernehmen würden, weil Sie auch direkt gesagt haben, Sie werden das Ensemble relativ neu aufstellen. Inzwischen haben Sie das, glaube ich, schon so ein bisschen relativiert. Aber Sie werden es schon ziemlich aufmischen?
Nein, es ist ein Konglomerat von Gerüchten und Fehlinformationen. Leider muss ich das immer wieder erwähnen. Das wurde in einem völlig anderen Zusammenhang gesagt. Ich weiß aber, dass man in der Medienlandschaft nichts mehr zurückziehen kann, auch wenn man es 100-mal erklärt. Also stehe ich jetzt dazu, ja, man muss in Wien eine Suppe ausschütten, in der die Wiener Kulturlandschaft so selbstgefällig dahin schwimmt, und man muss das neu aufkochen. So habe ich das auch gesagt. Dazu gehört auch das Burgtheater und dazu gehören auch zum Teil Wiener Schauspieler. Damit meine ich gar nicht nur die Burgtheater-Schauspieler, um Gottes Willen. Und ich mische das überhaupt nicht auf, sondern ich habe, wie ich meine, in einem sehr moderaten Modus versucht, neue Schauspieler und interessante Künstler mit nach Wien zu bringen. Und dazu gehört auch, dass man halt anderen die Verträge nicht verlängert und dass man die halt dort nicht mehr sehen wird. Aber das ist in unserem Geschäft total normal und richtig aufgemischt. Ehrlich gesagt habe ich hier vor 8 Jahren in München, da habe ich einen sehr großen Teil des Ensembles nicht verlängert. Und in Wien finde ich das Ensemble viel zu gut, als dass man da jetzt komplett alles aufmischen müsste. Und das, ich bin auch aus diesem Alter heraus jetzt, dass ich irgendwas richtig aufmischen will.
Sie haben ja, glaube ich, immer noch eine Wohnung in Berlin, Bibiana Beglau. Ich finde, Sie haben auch manchmal fast so einen leichten Berliner Tonfall. Wenn Sie sprechen, fällt Ihnen jetzt der Abschied von München schwer? Ich meine, es waren immerhin dann, glaube ich, 8 Jahre im nächsten Jahr.
Das ist natürlich auch komisch, ne? Also, dass ich überhaupt so lange an einem Ort war, das war ich noch nie. Was Theater betrifft, war mal klar irgendwie Berlin, ne, so als Lebensmitte ist ja völliger Blödsinn, denn unser Beruf besteht darin, eine Zeit lang an einem Theater, an einem Ort zu sein, dann wieder diesen Ort zu wechseln. Ich hätte nie gedacht, dass ich München mag. Ich mag München. Gut, man soll halt gehen, wenn es am schönsten ist.
Sie werden wahrscheinlich auch ein paar Tränen vergießen, wenn Sie aus München fortgehen, würde ich mal annehmen. Es war doch eine gute Zeit und ein wichtiger Schritt wahrscheinlich auch für Sie, oder?
Also der Schritt war auf jeden Fall wichtig und das waren Lehrjahre und Lernjahre für mich als Theaterdirektor. Tränen verdrücken würde ich nicht sagen. Wie gesagt, ich schaue ungern zurück und auch ungern nach vorne, aber ich muss zugeben, dass ich hier vom Münchner Publikum sehr viel Zuspruch kriege, immer wieder, und auch sehr viele, die sagen, dass sie es schade finden, dass wir hier nicht weitermachen. Ich bin aber auch tatsächlich genau der Meinung wie Bibiana, dass man im Grunde nach 8 Jahren den Punkt erreicht hat, wo man gehen muss. Das Theater steht top da. Ich habe ganz viele tolle Menschen hier auch privat kennengelernt in München. Und irgendwann überlegt man sich, was schreibe ich denn dann auf, wenn die Zeitungen fragen werden, was vermissen Sie an München? Und da habe ich jetzt schon eine ganze Liste, die ich aber in Hamburg hier noch nicht verraten werde.
Das wäre ja auch ein bisschen unfair, wenn ja, die Hamburger erst Bescheid wüssten. Letzte Frage, aber Sie fahren dann wahrscheinlich aber auch beide jetzt richtig gern nach Hamburg, oder?
Ja, ich freue mich, auf ein paar Freunde wieder zu sehen. Ich werde auch einen Tag früher fahren und einen Tag später abreisen. Meine Freundin Oda Thormeyer werde ich sehen. Darauf freue ich mich. Vielleicht Jens Harzer, auch ein Freund von mir. Ja, und meine alten Saufkumpan von St. Pauli. Grüße an den Kometen. Das macht man doch im Radio.
Wir sind eigentlich keine Großsendung. Von Ihnen auch noch irgendwelche wichtigen Worte zum Ende dieser Sendung, Herr Kusche?
Nein, aber ganz einfach insgesamt kann ich sagen, dass Hamburg definitiv für immer und ewig meine Schatzstadt bleiben wird.
Mehr können wir nicht erwarten. Bibiana Beglau, Martin Kusche, vielen Dank und toi, toi, toi. Das war Klassik à la carte. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.